Auch wenn die Bundesregierung soeben ihre Hightech-Agenda Deutschland veröffentlicht hat, ist die Stimmung in der Wirtschaft mies. Offensichtlich steckt das Land fest. Wir wollen deshalb ganz konstruktiv der Frage nachgehen, was passieren muss, damit die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt und ob digitale Technologien und KI entscheidend für die Wende sein können.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Kann Deutschland Digitalisierung? Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht, schrieb Heinrich Heine und zwar schon 1846 in seinen Nachtgedanken. Krisen sind hierzulande also nichts Neues, allerdings so laut wie gegenwärtig war das allgemeine Lamento nur selten.
Ja, und wir möchten das Gejammer über Politikversagen, ausufernde Bürokratie, leere Staatskassen oder hohe Energiekosten gar nicht erst einfallen. Wir wollen heute überlegen, wo Politik und Wirtschaft ansetzen könnten, um eine Wende herbeizuführen. Und bevor wir loslegen und gleich unseren heutigen Gast begrüßen, will ich uns noch ganz kurz selbst vorstellen. Ich bin Heinrich Faske, ich bin der ehemalige Chefredakteur von Computerwoche und CIO Magazin. Und an meiner Seite ist wie immer Klaus Voigt, er ist promovierter Jurist, Ex-Banker und heute als Coach Berater. Ja, wir begrüßen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership von Computerwoche und CIO Magazin.
Heute freuen wir uns ganz besonders, dass wir einen der bekanntesten deutschen Bankvolkswirte zu Gast haben, nämlich Dr. Jürgen Michels. Er ist seit Oktober 2013 Chefvolkswirt und Leiter Research bei der Bayern LB. Davor war er unter anderem als Chefvolkswirt für den Euroraum bei der Citigroup in London tätig sowie als Volkswirt bei Sal Oppenheim in Köln. Jürgen, wir leben in Zeiten multipler Krisen und für viele ist es schwer einzuschätzen, was unsere Wirtschaft in Deutschland tatsächlich am meisten zusetzt. Kannst du uns einen kleinen Überblick oder vielleicht sogar ein Ranking dazu geben?
Also ein bisschen die Liste der Grausamkeiten aufzuführen, wenn ich das richtig verstehe. Also fangen wir vielleicht mal damit an, dass wir natürlich eine Reihe von strukturellen Schwächen haben, die wir in der Vergangenheit einfach haben mal liegen lassen. Es fängt damit an, dass wir uns sehr stark auf auch die Automobilindustrie, sehr stark auf die Exporte in der Vergangenheit fokussiert haben. Und da bekommen wir dann im Prinzip durch eine doppelte Geschichte Gegenwind. Das eine sind die geopolitischen Veränderungen, was wir sehen, dass globale Lieferketten alle nicht mehr richtig funktionieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Zum anderen sehen wir aber auch, dass wir technologische Veränderungen gerade auch im Automobilsektor haben, wo wir über viele Jahre einfach was verschlafen haben. Also ich glaube, das ist so diese beiden Punkte, die das abdecken. Dann sind wir im Vergleich zu anderen Nationen eine sehr stark alternde Gesellschaft. Das Thema Arbeitskräfte, Erwerbspersonen wird für Europa immer dringlicher. Und wenn man in den Draghi-Report vom letzten Jahr reinschaut, dann sind wir halt so ein bisschen verkrustet und wenig innovationsfreudig. Und ich glaube, das sind so die Hauptthemen, die bei uns mit reinkommen. Und on top kann man sagen, dass wir mal eine traditionell gute Infrastruktur hatten, die aber jetzt einfach in die Jahre gekommen ist, auch weil wir über viele Jahre auch Reinvestitionen nicht getätigt haben und das dann dazu kommt, dass wir im Bereich von digitaler Infrastruktur, ob es jetzt Glasfaser oder auch ein sehr gutes Stromnetz, was das angeht, da durchaus auch in den letzten Jahren entweder es gar nicht aufgebaut haben oder auch hier an der Stelle einfach das Netz veraltet ist.
Du sprichst ja jetzt so in erster Linie über die Infrastrukturthemen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen genauer auf die Unternehmen schauen, ja, wir reden oder schreiben in der Computerwoche ja schon seit 15 Jahren über das Thema Digitalisierung in allen Facetten. Wenn du das im internationalen Vergleich Thema anschaust, deutsche Wirtschaft ist mittelständisch geprägt, wir haben natürlich aber auch ein paar große Konzerne. Würdest du sagen, wir sind da auf der Höhe in Sachen Digitalisierung oder gibt es da auch Nachholbedarf in Deutschland?
Also der von dir angesprochene Mittelstand ist auf der einen Seite natürlich aufgrund der großen Diversifizierung erstmal was Positives. Wir sehen aber gerade im Hinblick auf Digitalisierung, aber auch auf das beim Einstellen auf große geopolitische Veränderungen, dass wir da natürlich schnell an Schwachpunkte kommen. Weil ich mag ein Local Champion sein und sehr gut in irgendeiner bestimmten Technik, aber es wird dann sehr schwer sein, darüber hinaus solche großen globalen Sachen mit aufzunehmen. Ich glaube, das ist hier wirklich eher ein Nachteil, dass der Mittelstand einfach aufgrund von mangelnden Skaleneffekten erst gar nicht richtig reinbringen kann, was man tun kann. Und da kommt, glaube ich, nochmal darauf oder draufgesetzt, dass man oftmals sich auf die eigenen Stärken verlassen hat und nur selektiv der Kooperation eingegangen ist. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Digitalisierung ist es ganz essentiell wichtig, dass man dort auch mit Partnern aus anderen Bereichen, die dort halt ihre großen Vorteile haben, ein Stück weit, ich sage jetzt mal, die Hosen runterlässt und dort auch bereit ist, dann das ein oder andere Betriebsgeheimnis vielleicht auch zu teilen, weil man mit seiner eigenen Technologie, mit seinen eigenen Fähigkeiten da nicht weiterkommt. Und ich glaube, da sehen wir durchaus, was das Management auch angeht, einfach größere Hürden. Ich glaube, die KfW hat vor ein paar Jahren auch eine Umfrage gemacht, was denn so die größten Hürden sind, warum man weitergehen kann. Und da kommt man ganz schnell an die internen Strukturen in den Unternehmen rein. Und da, glaube ich, haben wir doch eher so eine Art Scheuklappen-Syndrom, dass wir hier uns eher auf unsere Sache begrenzen und da wenig offen sind, was dann am Rand passiert, um dort auch wirklich neue Einflüsse mit reinzunehmen.
Was sind das dann für interne Strukturen? Ich meine, jedes Unternehmen ist irgendwann mal Mittelständler, bevor es groß wird. Aber in Deutschland scheint es da Beharrungskräfte zu geben, dass man ein gewisses Wachstum nicht überschreiten will. Oder dass man auch eine gewisse Größenordnung in Sachen Internationalisierung nicht unbedingt anstrebt. Siehst du da Unterschiede in weltweiten Märkten?
Ich glaube, dass diese mittelständischen Unternehmen, die wir haben, haben ja oftmals, und das ist ja erstmal was Positives, eine ganz lange Historie. Das heißt, sie sind mit irgendeiner Industrie, irgendeiner Geschichte groß geworden und dann oftmals mit ihren Märkten einfach ein Stück gewachsen. Aber diese klare Skalierungsgeschichte, wie wir jetzt gerade auch viel im Tech-Bereich sehen, aus dem Silicon Valley raus, ich habe ein Startup, das von vornherein wirklich groß und breit denkt, das ist, glaube ich, im klassischen Mittelstand einfach nicht vorhanden, sondern wir kommen hier aus ländlichen, auf kleinen Strukturen, wo man sich einfach aufgebaut hat. Und das ist nicht an einer global agierenden, international vernetzten Uni entstanden. Also ich glaube, da hat man von vornherein eine andere Dimension, wo man da reingeht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch sehr viele Mittelständler haben, die international sehr erfolgreich sind. Aber da geht es oftmals darum, dann eher die Produkte, die spezialisierten Produkte weltweit zu vermarkten und unter Umständen, weil es günstig ist, von den Standorten dann vor Ort zu produzieren. Aber man hat, glaube ich, nie gelernt, dort auch global Wissenschaftsketten, Research wirklich übergreifend einzusetzen. Und das ist, glaube ich, einfach der große Vorteil. Und die Unternehmen gibt es durchaus auch in Deutschland von global agierenden Unternehmen.
Den Punkt würde ich gerne noch mal weiterspinnen. Es macht den Eindruck, dass der ein oder andere Mittelständler auf das Thema Investitionsnotwendigkeiten schaut. Ja, um tatsächlich die Digitalisierung oder den Einsatz von KI nach vorne zu bringen, muss ich investieren. Und dann ist schnell der Rechenstift da, ja, rentiert sich das eigentlich? Wie sieht mein Return on Investment aus? Und muss ich tatsächlich Vorreiter sein oder kann ich nicht warten, bis sich da was etabliert hat? Ja, und wir haben den Punkt, dass wir Mittelständler haben, die jetzt aus dieser Scheuklappenpolitik raus müssen. Den haben wir übrigens bei unserem letzten Podcast mit dem CEO von Neura Robotics auch diskutiert. Und der Ansatz war bei ihm auch, er sagt, wenn wir nicht anfangen zu kooperieren, und das war sein Wunsch an seine Kollegen bei den anderen Unternehmen, dann wird es einfach sehr schwer. Aus deiner Sicht, wie ist es möglich, dieses Mindset in einem erfolgreichen Unternehmen zu ändern? Oder ist es so, dass jedes Unternehmen erstmal tatsächlich mit dem Rücken zur Wand stehen muss? Wenn der Schmerz groß genug ist, dann passiert was.
Ich glaube, wir haben da eine Mischung, dass es sicherlich Unternehmen gibt und du hast gerade das Feld Robotics zum Beispiel genannt, wo wir, glaube ich, sehr innovative und wirklich weltweit führende Unternehmen, das sind auch Mittelständler, in Deutschland auch haben. Ich glaube, wir haben viele andere Bereiche, wo wir sehr innovative Unternehmen haben. Aber wenn man den Bereich der Ausrichtung oftmals sieht und wenn man auch sieht, was in Deutschland in Research and Development investiert wurde, dann ist es sehr stark auf unsere, ja, ich sag mal, frühere Paradedisziplin, nämlich die Automobilgeschichte, fokussiert gewesen und da sehr viel, was den Verbrenner angeht. Das heißt, wir haben hier eine sehr konzentrierte Entwicklung gehabt und da sind wir, glaube ich, in Teilen etwas träge geworden. Und von daher werden wir wahrscheinlich in bestimmten Bereichen einfach Druck brauchen, um Innovation nach vorne zu geben. Aber ich sehe durchaus auch bei anderen Möglichkeiten, und da tut sich ja auch ein bisschen was über die Verbände, dass da auch Impulse dann zu den Unternehmen reinkommen. Ob das jetzt über den VDI oder Bitkom oder ähnliche Geschichten sind. Bitkom ist natürlich dann die Sache, wo dann eh schon die IT- oder digitalisierungsaffinen Unternehmen sich tummeln. Aber es gibt dann auch über den Verband der Maschinenbauer, über die Elektroindustrie da durchaus, glaube ich, Impulse, die man reinnehmen kann. Im Normalfall, glaube ich, ist es aber aufgrund der Tatsache, dass diese meisten Unternehmen, und du hast das Thema Investitionen angesprochen, es meist mit eigener Kraft machen und dass man dort relativ wenig dann auch Kapitalgeber mit reinnimmt, die nicht nur das Kapital liefern, sondern auch nochmal Know-how einbringen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn ich das jetzt mal von der Finanzierungsseite sehe, ob ich, wie das bei uns oftmals habe, ein Fremdkapital und oftmals durch Kredite von Banken getriebenes System habe oder von Eigenkapital. Und da geht es dann nicht nur um die Kapitaleinbringung, sondern auch um die Einbringung von Know-how und zu sehen, wie läuft das bei anderen innovativen Unternehmen, dass man diese, glaube ich, Effekte wenig reinnimmt. Und das ist hat mehr dann auch mit der Struktur der Finanzierung in Deutschland zu tun, wo dann zum Mittelstand halt auch die Genossenschaftsbanken, die Sparkassen passen, weil die genau dort die passgenauen Finanzierungslösungen für die traditionellen Investitionen kamen. Aber für solche neuen Investitionen, wo es jetzt nicht nur um Maschinen geht, sondern auch ganz viel für ja nicht also Assets, die wirklich jetzt nicht haptisch sind, sondern komme jetzt gerade nicht aufs Wort, die non-fungible Assets, dass wir dort eigentlich relativ wenige Möglichkeiten haben, dieses zu fördern. Also da, glaube ich, hängt vieles dabei, dass wir in der Vergangenheit gut mit diesen Finanzierungsmodellen zurande gekommen sind, aber dass das nicht die Modelle sind, die wirklich jetzt für Innovation und auch Innovation im Sinne von, ich gehe in ein Geschäftsmodell rein, ich gehe in eine bestimmte Business Idea rein und stelle dafür das Fund zur Verfügung.
Jürgen, wir haben es mehrmals anklingen lassen. Wir haben eine gewisse Trägheit, vielleicht auch gewisse Lähmungserscheinungen in der deutschen Wirtschaft. Auf der anderen Seite haben wir aber nach Meinung vieler Volkswirte, auch Marktforscher, Marktbeobachter, disruptive Kräfte, die durch die künstliche Intelligenz insbesondere gerade entstehen. Das heißt, viele Branchen sind in irgendeiner Form betroffen. In welcher Form, das wissen wir teilweise vielleicht auch noch nicht, wird sich ausprägen in den nächsten Monaten und Jahren. Habt ihr da bei euch schon Untersuchungen oder Studien darüber, wo ihr sagen könnt, dort wird die KI richtig für Veränderung sorgen und dort bedroht sie möglicherweise auch unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft oder generell unsere deutschen Unternehmen?
Ich würde es bei vielen Sachen sehen, dass wenn die mittelständischen Unternehmen das gut hinbekommen und ihre Daten und ihre Prozesse auf den Prüfstand stellen, dass da ziemlich viele positive Effekte rauskommen können, einfach weil wir Nutzer sind. Also wir sind jetzt nicht gut, das haben wir gerade schon besprochen, in der Entwicklung von neuen Modellen. Aber ich glaube, wir sind gut, wenn es um die Anwendung ginge. Und da, glaube ich, haben ganz viele dieser Branchen Chancen, nach vorne zu kommen. ganz vorne, wo es sicherlich sehr starke Veränderungen geben kann. Das ist in den klassischen Finanzbereichen, ja, im Bankenversicherungsbereich, glaube ich, können da sehr viele, das ist aber dann eher auf Effizienzgeschichten ausgelegte Fortschritte sein. Ich sehe aber auch, dass gerade im Bereich von Pharma, aber sicherlich auch im Maschinenbau ganz neue Möglichkeiten entstehen werden, auch der Produktentwicklung und wie man dort nach vorne kommt. Also ich sehe da schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten, dass man sich darauf einlassen kann. Aber das, was man ein bisschen aus den USA sieht, wo dann auch ein Großteil der KI-Investitionen reingehen, dann sind es in erster Linie große Unternehmen, die sich das erstmal leisten können, um in Vorleistung zu gehen. Also sind wir hier bei den Skaleneffekten. Also es gibt Aufstellungen, dass es so eine optimale Mischung gibt zwischen Computer- oder Recheneinsatz und entsprechenden Chips und Daten. Ja, das ist ja, da gibt es so eine optimale Kurve, wo ich sagen kann, auf der bewege ich mich. Und diese optimale Kurve im Sinne vom Einsatz von Rechenkapazität und Daten muss aber nicht unbedingt die ökonomisch sinnvolle Kurve sein. Das heißt also, dort kann es exorbitant höhere Kosten erfordern, um die Daten und die Rechenkapazität zusammenzubringen, bevor das bei mir im Unternehmen überhaupt wirksam werden kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Falle, wo wir jetzt hier drinstehen. In Deutschland, aber genauso in den USA, dass mit KI ich eine deutliche Konzentration von Marktmacht bekomme, weil gerade diese Anfangsinvestitionen und diese Rentabilität dieser Investitionen sich nur die wirklich Großen zunächst mal leisten können. Und deshalb mag es die bessere Strategie sein zu sehen, okay, ich sehe gewisse Entwicklungen kommen und versuche dann relativ schnell auf diesen Zug aufzuspringen. Aber um da überhaupt aufspringen zu können, brauche ich eine gewisse Grundspeed. Sonst ist der Zug, die rauschen irgendwann nur noch alle an mir vorbei. Und ich glaube, das ist so eine große Herausforderung, dass man sich ready macht zum Sprung, aber ich glaube, am Anfang nicht zu viel Pulver verschießen sollte, weil so viele Freischüsse ein normaler Mittelständler nicht haben wird, um am Anfang, sage ich jetzt mal, alles zu verballern, festzustellen, wir sind jetzt noch nicht so weit und dann nochmal wieder von vorne anfangen zu können.
Mhm. Jürgen, wir haben jetzt drüber gesprochen, Mittelstand ist von seiner Struktur her zwar innovativ, aber für diesen disruptiven Prozess, der abläuft, nur suboptimal vorbereitet. Gleichzeitig ist die Finanzierungsstruktur mit unserer von der Bankseite her definierten Finanzierung nicht unbedingt darauf ausgerichtet, mit diesen innovativen Ideen tatsächlich nach vorne zu gehen, und es müssen die Großen sein. Muss es vielleicht nicht doch noch ein Stück größer werden, nämlich dass der Staat da eine andere Rolle übernimmt? Oder kommen wir da in ein Fahrwasser, wo wir genau das Gegenteil erzeugen, nämlich dass die schon vorhandenen Innovationen, dass die dann doch wieder abgebremst werden und jeder darauf wartet, dass der Staat entsprechende Milliarden zur Verfügung stellt und sagt, wo es lang gehen soll.
Vielleicht mal, bevor wir auf den Start kommen, gibt es vielleicht eine Rolle auch noch von großen Unternehmen. Da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, wie europäische und wie amerikanische Unternehmen auch mit neuen, kleinen, innovativen Unternehmen umgehen. Also in den USA sind auch die großen Unternehmen viel flexibler, indem sie immer wieder kleine, neue Unternehmen in ihre Konglomerat integrieren. Und bei uns denkt man oftmals in den großen Unternehmen, wir können das selber, und dann sind wir eher bräsig und sehr bürokratisch unterwegs, anstatt die Schnellschiffe quasi anzudocken. Das nur zu dem Punkt. Was diese staatliche Geschichte angeht, haben wir global nicht nur in Bezug auf Innovation, sondern insgesamt durch die neuen, ich glaube, Wettbewerb oder die neue geopolitische Situation, so ein Revival von Industriepolitik. Und wo man denkt, der Staat kann es richten, der Staat gibt hier Anfangssubventionen oder Unterstützung für bestimmte Pfade, und dann wird es schon laufen. Wenn man sich die Erfolge dieser Politiken anschaut, ist es einfach ein Wettlauf, wer die meisten Subventionen auf den Tisch legt, und für die einzelnen Staaten bleibt zunächst mal relativ wenig übrig. Das gesagt, heißt aber dennoch, dass ich mich nicht diesem Wettbewerb entziehen kann, weil ansonsten werde ich gar keine Chance haben, dass bestimmte Sachen angesiedelt werden. Jetzt können wir auf der einen Seite sehen, China hat jetzt gerade auch wieder neue Fünfjahrespläne, ganz dezidierte Ziele, welche Industrien, welche Technologien nach vorne gebracht werden. Und da wird dann wirklich richtig groß Geld in die Hand genommen und das dann auch entsprechend gleichgeschaltet an den Universitäten und so weiter durchdekliniert. Das ist ein anderes System als das, was wir haben. In den USA laufen da sicherlich auch die Unterstützungsmethoden von großen Government-Programmen. Und Herr Trump wird ja nicht müde, um entsprechende Investitionen im Gegenzug zu Vermeidung von Zöllen einzufordern. Das ist halt auch sicherlich staatlich mit unterstützt. Ich bin aber sehr skeptisch bei der Frage, ob wir mit unseren sehr bürokratischen Abläufen richtig aufgestellt sind und zu sagen, der Staat weiß genau, was wir jetzt hier innovativ fördern sollen. Also ich finde das wichtig, dass wir staatlich fördern, was sich an Universitäten tut, dass wir staatlich fördern, dass wir eine gute Infrastruktur bekommen. Und ich sollte auch staatlich fördern, dass ich Unternehmen dazu anhalte, innovative Investitionen zu tätigen. Dann reden wir aber eher über steuerliche Grundlagen und nicht über der Staat weiß genau, welche Technologie in 5 Jahren vorne ist. Da sind wir, glaube ich, einfach nicht dabei. Und das fände ich auch eher befremdlich in einem Umfeld, wo wir in Europa, in Deutschland eher zu viel Staat haben, da jetzt auch nochmal reinzugehen und zu sagen, das kriegen wir jetzt vom Staat hin. Wenn man aus meiner Sicht eine der größten Effekte auch nochmal von Corona, was damals stattgefunden ist, ist zum einen hat der Staat vieles wirtschaftliche Handeln unterdrückt, indem wir dann damals den Shutdown hatten. Gleichzeitig ist aber dann entstanden, ja, wir geben hier eine Subvention und da eine Subvention und der Staat kann dann die Wirtschaft laufen lassen. Also unter dem Long-Covid sehe ich durchaus, dass wir einen Punkt hatten, dass die Staatsgläubigkeit und der Staatseinfluss seitdem deutlich gestiegen ist. Und ich glaube, da müssen wir eher in die andere Richtung gehen, indem wir nämlich unternehmerische Innovation und Tätigkeit fördern, anstatt da wirklich staatlich reinzugehen.
Wie siehst du denn unsere neue Bundesregierung, die ja gerade mal ein halbes Jahr aktiv ist? Sie haben gerade erst vor ein paar Tagen die Hightech-Agenda Deutschland vorgestellt, haben sich eine Menge vorgenommen, haben 6 Kerntechnologien genannt, die sie fördern möchten, haben eine unendlich lange Liste von Hebeln aufgeführt, wie das Ganze passieren soll, ohne allerdings sich, sagen wir mal, zu weit aus dem Fenster zu lehnen im Sinne von selbsterklärte Ziele, wann wollen wir was erreicht haben und so weiter. So weit geht's dann doch nicht. Aber immerhin, es scheint ja was zu passieren. Wie ist deine Einschätzung, was die politischen Weichenstellungen angeht? Werden die Hebel an der richtigen Stelle angesetzt oder vermisst du da was?
Also mit der Gründung auch des, sag ich jetzt mal, Digitalministeriums und des Staatsmodernisierungsministeriums, glaube ich, hat man schon erstmal einen guten Schritt gesetzt. Was wir jetzt in diesem Programm sehen, auch die Technologien, die dort vorgesehen sind, sind, glaube ich, welche, die sind ziemlich unstrittig und da haben wir durchaus auch in vielen Bereichen eine ganz gute Ausgangsposition. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich will nicht, dass da zu viel Geld reingeht, wenn man sich jetzt mal die Gelder anschaut, die da zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, es sind 18 Milliarden über die Legislaturperiode. Dann ist das weniger als für die zusätzliche Mütterrente zur Verfügung gestellt wird in diesem Zeitraum. Also da muss man schon sehen, ist das Ambitionsniveau, wenn man es wirklich ernst meint mit dieser Förderung, doch ziemlich klein ausgeblieben. Und das von dir angesprochene ganz viele Einzelförderungsgeschichten, das ist genau das, glaube ich, wo dann auch Unternehmen verzweifeln. Sie wissen nämlich am Ende des Tages nicht, wo bekomme ich denn jetzt genau die Förderung für meine Geschichten hin. Dann haben wir Sachen vom Bund, da gibt es auch nochmal, das haben wir jetzt auch mitbekommen, durchaus unterschiedliche Positionen. Ich habe das Digitalministerium, ich habe das Wirtschaftsministerium, da gibt es dann auch noch auf der Länderebene was. Es ist dann sehr kompliziert, sehr kleinteilig und man glaubt für jede Richtung irgendwas
hinzubekommen. Die EU wollen wir nicht vergessen.
Die EU. Das stimmt, die kommt auch nochmal mit drauf und wahrscheinlich gibt es dann auch noch eine kommunale Förderung für bestimmte Geschichten obendrauf. Das heißt also, da sind wir sehr, sehr kleinteilig unterwegs. Und wenn man aber mit Unternehmen spricht, die hier auch am Standort München international wirklich super Kräfte hier hinbekommen, die hier arbeiten wollen, dann stellen sie fest, wenn sie dann zur Ausländerbehörde gehen, dass auf der anderen Seite jemand ist, der kein Englisch spricht. Und ich glaube, da könnte der Staat, wenn man diese Gesamtumfeld verbessert und überlegt, wie kann ich denn einen Antrag auf Fördermittel stellen. Da in Singapur oder ähnliche Staaten hat man dann einen Coach oder einen Menschen, der die Unternehmen dabei betreut. Und hier in Europa oder in Deutschland läuft es so dermaßen ab, du kannst deinen Antrag abgeben, dann hörst du von uns nichts mehr und irgendwann kriegst du entweder Bescheid oder eine Ablehnung, aber auch keine Erklärung, wie es beim nächsten Mal besser machen kannst. Und ich glaube, da könnte man sehr viel tun, um Unternehmen wirklich mitzunehmen. Und nur die Maßnahmen selber sind da, glaube ich, zu wenig. Das auf an anderen Bereichen wichtige Abbau von Bürokratie ist da, glaube ich, viel wichtiger, als irgendwelche Gelder sonst zur Verfügung zu stellen.
Wir sind in Deutschland ja sehr stolz auf unsere großen Grundlagenforschungseinrichtungen, die wir haben und um die uns die ganze Welt eigentlich beneidet. Also Max-Planck-Institut ist zum Beispiel Fraunhofer. Da wird ja unheimlich viel Geld reingesteckt. Ist ja auch schon eine indirekte Förderung für die Wirtschaft, oder?
Das ist richtig. Und aus diesen Instituten, du gerade angesprochen hast, geht durchaus auch einiges an positiven Effekten raus. Aber nehmen wir mal Fraunhofer. Da gibt es ganz eine Reihe von Spin-offs, die man dort machen kann. Aber angesichts der Fülle an Ideen und der Möglichkeiten ist es ziemlich wenig. Genauso, glaube ich, gibt es hier an der TUM in München wirklich auch ganz gute Unternehmensgründungen, die da entstanden sind, auch mit, ich glaube, international sehr vorzeigbaren und guten Unternehmen. Aber das sind eher die Ausnahmen. Und das ist nicht das, was oben steht. Und ich glaube, da haben wir immer noch das Problem, dass man sagt, Grundlagenforschung und ich sage jetzt mal den gut geschützten universitären Elfenbeinturm irgendwie geschützt zu haben und dann ja nicht in diese doch etwas vielleicht auch bisschen profanere und vielleicht ein bisschen komischere Welt von Businessmodellen und Geschäftsmodellen zu gehen. Und da, glaube ich, denken wir zu sehr in Schubladen, dass wir auf der einen Seite Wissenschaft und auf der anderen Seite Business haben und da glauben, das auseinanderhalten zu müssen. Also ich glaube, da könnte man viel mehr tun, dass man genau an solchen Schnittstellen Überlappungen bekommt. Und das, glaube ich, ist eine große Chance, die wir nutzen könnten. Ich sehe, dass wir in Deutschland wirklich die große nach wie vor im internationalen Vergleich, auch wenn die PISA-Studie nicht so ganz so gut ausfallen, das war aber, glaube ich, eine relativ gute Allgemeinbildung nach wie vor haben und dann auch oben selbst bei der Spitzenforschung eine Reihe von guten Instituten auch bringen können, aber dann hört es irgendwo zwischendurch auf und das ist ein bisschen das Problem, was wir haben.
Jürgen, jetzt wollen wir ja nicht in eine Depression verfallen und sagen, es ist alles, ich will nicht sagen schlecht, aber es ist alles schwierig. Was wäre denn aus deiner Sicht der Hebel, um die PS tatsächlich auf die Straße zu bringen? Dass wir aus dem guten Bildungssystem, das wir haben, aus den Ideen, die aus den Universitäten rauskommen und den ja auch international gut aufgestellten Unternehmen, dass da endlich die Brücke funktioniert. Ja, und dass wir so wieder diese Zukunftsfreude entwickeln und Lust haben, das Land und die Wirtschaft wieder nach vorne zu entwickeln.
Also eine der Geschichten ist, glaube ich, dass wir uns immer wieder darauf fokussieren, Industrien, die jetzt gerade unter Druck zu kommen oder unter Druck kommen, am Leben zu halten. Ich glaube, da sollte man einfach insgesamt das Narrativ ein Stück weit verändern, sagen, ja, es wird bestimmte Geschichte geben, die werden wegfallen und wir werden aber in anderen Sachen uns neu aufstellen können. Wenn man jetzt zum Beispiel mal im Bereich Telekommunikation oder Fernseh oder sowas schaut, in den 50er, 60er, 70er Jahren war das alles dominiert von deutschen Herstellern. Von denen gibt's jetzt keine mehr. Aber trotzdem hat Deutschland danach sich als Industriestandort deutlich nach vorne entwickelt, weil wir in anderen Bereichen gewachsen sind. Und ich glaube, bei der Automobilindustrie werden wir auch nicht alles halten können, sondern dort sollte man versuchen, nicht den Fokus darauf zu legen, bestehende Strukturen zu erhalten, sondern in neue reinzugehen. Aber jetzt mal auf ein paar grundsätzliche Geschichten sprechen zu kommen. Wir sind mit unserer föderalen Struktur, mit dem Mittelstand durchaus so aufgestellt, dass wir eigentlich viel Wettbewerb haben könnten. Aber das hat sich ein Stück weit verselbstständigt ist, nicht der Wettbewerb da ist, sondern das einzige Abgrenzen und Abstecken dort. Eine Geschichte, die verstehe ich zunehmend weniger, ist, warum haben wir Landeskultusminister? Warum haben wir nicht ein Bundeskultusministerium, versuchen an der Stelle einfach mit Skaleneffekten schon mal zu starten und dass das Abitur in Bayern und in Bremen und da mag es Abgrenzung gehen, aber dass wir dort versuchen, einheitliche Standards einzuführen, dann hätten wir sehr, sehr viel Kapazitäten zwischendurch mal über freisetzen können, die wir vielleicht in den Unibetrieb mit reinnehmen können, um dort wirklich auch die Gelder besser einzusetzen. Und da machen wir uns bei Sachen oftmals künstlich klein. Und ich denke, das Thema einfach mal ein bisschen größer, ein bisschen selbstbewusster zu denken, das ist immer wichtiger. Wir hören oftmals auch im geopolitischen Umfeld, dass wir in so einer Sandwich-Position an der Stelle zwischen Chinesen und den Amerikanern sind. Ja, das ist so. Aber wenn ich jetzt ein Sandwich esse, dann esse ich das normalerweise nicht nur wegen des Brots an der Seite, sondern ich mag diesen eigentlich leckeren Teil in der Mitte haben. Und wenn man da das Verständnis bekommen, dass wir hier durchaus was bieten können, was da als schmackhafter Teil dieses Sandwiches da ist, und dann dürfen wir nicht nur Deutschland oder Bundesland oder was heißt regionspezifisch denken, sondern wir müssen hier einen europäischen Approach bekommen. Und dann werden wir sehen, dass wir bei Forschung, bei ganz vielen Sachen europaweit ganz, ganz vorne liegen. Das würde ich wirklich als ein sehr positives Narrativ sehen, wo wir dann auch wieder was bewegen können. Und dann haben wir auch die Chance, wirklich auch Superkräfte, die vielleicht momentan aufgrund der politischen Situation nicht mehr so gerne in den USA sind, hier nach Europa zu bekommen. Ja, wenn ich in Silicon Valley schaue, sehe ich so eine gewisse Parallele, sage ich jetzt mal, zum Tennis in Wimbledon. Die Engländer haben nicht unbedingt die besten Tennisspieler, aber die haben es hinbekommen, einen Wettbewerb durchzuführen, wo die Besten der Welt hinkommen. Und das haben wir ein Stück weit auch im Silicon Valley. Die Besten der Welt wollen dorthin, wollen dort arbeiten. Wenn es aber vielleicht von den Bedingungen außerhalb irgendwann mal nicht mehr attraktiv ist, haben andere eine Chance. Und Europa sollte versuchen, das zu nutzen.
Irgendes Thema positives Narrativ möchte ich noch mal aufgreifen. Das ist so eine Art Steckenpferd von mir, weil ich das immer vermisse auf der politischen Seite. Es wird viel über Maßnahmen gesprochen. Jetzt wie auch mit Frau Beer, die da Bullet Points aufzeigt. Könntest du in ein, zwei, maximal drei Sätzen, könntest du dir vorstellen, so ein positives Narrativ zu formulieren, ja? Also tatsächlich, damit wir auch die Möglichkeit haben, uns als Volkswirtschaft dahinter zu versammeln und dann endlich mal in eine Richtung laufen.
Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir über gut ausgebildete Menschen verfügen. Wir haben eine gute Grundlagenforschung. Und wir haben, wenn man sich das in Deutschland und in Europa anschaut, auch die finanziellen Mittel. Aus dem, was wir hier an Grundvoraussetzungen starten, was zu machen. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance, dass wir versuchen sollten, wirklich unsere Kräfte zu bündeln, weil wir als Europa wirklich eine große Macht sind. Und das ist, glaube ich, was wir da sehen sollten. Und wir sehen Europa, jetzt komme ich wieder ein bisschen weg von den Positiven, aber letztendlich die Form, wie wir Europa, wie wir uns selber definieren, ist immer, wenn das wegfällt, passiert was ganz Schlimmes. Ich habe damals in England gelebt, bevor diese ganze Brexit-Geschichte kam. Und wenn man sich die Kampagne von Pro-Europa angeschaut hat, war es immer, wenn wir da rausgehen, passiert was Schlimmes. Wir haben es nie hinbekommen, genau das von dir angesprochene positive Narrativ hinbekommen. Zu sagen, wenn wir in Europa bleiben, haben wir nicht nur die Freizügigkeit, sondern wir können zusammen, da jetzt mal nicht zum Mond, sondern neue Arbeitsformen in unseren freiheitlichen Grundwerten hinbekommen. Auch diese Geschichte, dass wir hier für was stehen, für Rechtssicherheit, für Rechte, was die einzelnen Personen angeht, das ist, glaube ich, was wir als ein ganz hohes Gut haben. Und das ist, glaube ich, uns allen viel zu wenig bewusst. Und das könnte man vielleicht durchaus dazu nutzen, dass man sagt, lass uns unsere technologischen, lass uns unsere Gelder, lass uns unsere nicht Artificial Intelligence, sondern unsere Natural Intelligence nutzen, um dieses nach vorne zu bringen.
Ist es aus deiner Sicht dazu auch erforderlich, dass wir über eine europäische digitale Infrastruktur nachdenken? Im Moment ist es doch alles sehr US-gesteuert, wenn man sich die Clouds anschaut oder auch die großen KI-Modelle. Frankreich mischt ein bisschen mit, aber ansonsten ist es alles in den USA beheimatet. Glaubst du, wir sollen da in Europa auch einen Aufbruch hinbekommen, um zu sagen, wir müssen da selbst ständig werden?
Ich glaube, es wird uns nicht viel übrig bleiben, als das zu tun. Wenn ich resilient werden möchte, werde ich versuchen müssen, eigene Infrastruktur aufzubauen. Und das mag über Superrechner der Fall sein, aber ich denke da auch ganz viel Richtung Weltraum, Richtung Satellitenmöglichkeiten, wo wir ja verschiedene, ich sag mal, Projekte gestartet haben, die aber dann oftmals dann auch am nationalen Proporz wieder gescheitert sind. Und da, glaube ich, wären wir gut dran gelegen, dass wir genau diese nationalen Brillen ein Stück weit an die Seite legen, sondern auch gucken, wo in Europa habe ich die Regionen, habe ich die Industrien, die da einfach vorne sind, und dann versuchen wir, das zu unterstützen, als wie wir es momentan machen, in allen Ländern so ein bisschen rumzukleckern. Ich glaube, die hätten die Möglichkeiten, da in verschiedenen Sachen wirklich zu klotzen. Und das können wir aber wirklich nur gemeinsam europäisch machen. Und es bringt nichts, wenn Frankreich, Italien und Deutschland sich da jeweils die Gedanken machen, was können sie einzeln tun. Und vielleicht, und das kann an der Stelle durchaus ein Treiber sein, weil viele technische Innovationen am Ende des Tages dann halt auch aus einer Verteidigungsindustrie rauskommen, dass eine europäische Verteidigungspolitik, europäische Standards an der Stelle, vielleicht auch europäische Forschung durchaus eine ganze Reihe an positiven Spillover zu den zivilen Nutzungen hervorbringen kann. Momentan bringt uns das dieses Spillover wenig. Wenn wir 70% dieser Geschichten aus den USA importieren, dann haben die nämlich genau diese technologischen Fortschritte und können das rausziehen in andere Unternehmen. Wenn ich aber jetzt weiß, ob das jetzt hier am alten Erdinger Flughafen ist, wo ich wirklich einen Hub habe, wo man dann auch mit verschiedenen innovativen Unternehmen zusammenarbeiten kann, und dann geht das vielleicht dann halt auch, ob das autonomes Fahren oder ähnliche Geschichten ist, die ich dann wirklich in die zivile Geschichte mit überbringen kann. Und da sehe ich durchaus Chancen.
Also das heißt, weg von dem Europa des kleinsten gemeinsamen Nenners und hin ein bisschen, wie es bei uns in der föderalen Struktur sein sollte, hin zu wirklich großen Ideen, wo man Kräfte bündelt.
Ja, und wo vielleicht auch einige erst auch mal vorangehen und sagen, wir haben hier eine gute Idee, lass uns das zusammen machen. Wer bei uns mitmachen will, der ist herzlich willkommen. Aber wir werden, wie du sagst, nicht auf den letzten der 27 warten müssen.
Okay. Jürgen, wenn du jetzt, wie es ja in manchen Fantasy-Filmen vorkommt, einen, zwei oder vielleicht sogar drei Wünsche frei hättest, die du an unsere aktuelle Bundesregierung richten könntest, was würdest du denen gerne sagen?
Das eine ist ganz schnell einen wirklich großen Schulterschluss in Europa hinzubekommen. Das zweite wäre, Bürokratie nicht nur in jeder Sonntagsrede hinzustellen und sagen, das müssen wir abbauen, sondern dass wir hier wirklich mit weitreichenden Maßnahmen beginnen, das zu tun. Und das auch damit unterstützen, dass Unternehmen das wirklich machen. Ich sage jetzt mal dieses Wort willfully non-compliant vielleicht, dass man Unternehmen sagt, es ist jetzt hier gerade nicht genau gesetzlich geregelt, du kannst da was machen. Und ich würde dich als Staat unterstützen, wenn du jetzt deshalb Ärger bekommst. Also wenn wir jetzt so in Grau Sachen da sind, die Unternehmen wirklich sagen, macht, und ich werde euch nicht bestrafen, wenn es daneben läuft und du vielleicht bei der Regulierung jetzt gerade ein bisschen drin bist, sondern wenn du das mal machst, bin ich dabei, dich dann auch zu unterstützen, dass du nach vorne gehst. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass wir wirklich das mit den Investieren ernst nehmen sollten. Investieren in Köpfe, investieren in digitale Infrastruktur, anstatt eine Subventionierung von alten Strukturen zu machen, was am Ende des Tages eine Ausweitung von immer mehr Staatskonsum ist.
Wobei ich glaube schon, dass es ein Paradoxon ist, wenn sich die Bürokratie sozusagen selbst abschaffen soll. Das ist ja der Grund, warum die Amerikaner offensichtlich keinen anderen Ausweg gesehen haben, als dieses Dodge-Ministerium in Anführungsstrichen zu gründen oder warum der Argentinier mit seiner Kettensäge rumhantiert, dass da auch ein gewisses Quantum an Brutalität heran muss, wenn man bestimmte Dinge abbauen will. Siehst du das?
Ich brauche da auf jeden Fall ein Ambitionsniveau. Also jetzt vor 2 Wochen die Weltbanktagung auch in Washington und da sieht man dort, ob das jetzt auf dem Bereich der Bankenregulierung oder anderes ist, wo man von den Aufsehern und Regulatoren in Amerika hört, wir schauen uns unsere Regeln durch und gehen vom Speicher bis in den Keller und gucken, was überflüssig ist, was wir über die Zeit da angesammelt haben und entrümpeln. Und auf der anderen Seite hört man dann den Herrn Dombrovskis, das ist der zuständige Minister, der auch schon so einen langen Namen hat, der sagt dann Simplification yes, Deregulation no. Und das ist, glaube ich, halt der erste Punkt, wo wir einfach vom Ambitionsniveau das anders sehen müssen. Und da kommen wir halt, ja, wahrscheinlich angefangen in Europa, aber Bürokratie, ob das jetzt auch hier auf der deutschen Bundes- oder Landesebene ist, es immer irgendwie die nächste Instanz, die verantwortlich ist für die Bürokratie. Und da, glaube ich, müssen wir irgendwie diesen ja, Teufelskreislauf ja, durchbrechen. Und ob es dann die Kettensäge ist, weiß ich nicht. Da macht man vielleicht auch was mit kaputt. Aber es wäre schon ganz gut, wenn man dann doch an einigen Stegen mit einer gut ausgestatteten Laubsäge wirklich reingehen würde und diese Hecken dann doch mal substanziell schneiden würde. Aber dieses, ja, vielleicht brauchen wir so eine Art TÜV, wo man bei allen Gesetzen jetzt reinschreibt, die müssen innerhalb von 2 Jahren alle mal überfordert werden. Aber allein, dass ich das jetzt schon sage, deutet für mich hin, dass das schwer machbar ist, weil wir werden dann erstmal 25 Kommissionen aufstellen, um zu gucken, wie diese Überprüfung der Gesetze wirklich am schnellsten läuft. Ein Problem, was wir dabei haben, ist sicherlich, dass wir auch in den letzten Jahren, und das hat viel auch mit der Herangehensweise zu tun, und jetzt rede ich hier als Volkswirt, dass wir in vielen Ministerien halt keine Volkswirte, Ökonomen oder Techniker eingestellt haben, sondern ein Großteil der Besetzung in Ministerien von Juristen versehen ist. Und ich schätze Juristen sehr, aber das ist im Prinzip eine sehr erhaltende Geschichte und ich operiere immer in dem existierenden Rechtsrahmen, den ich genau ausgestattet und ausbalanciert haben möchte. Und dort ist nicht irgendwie hinterlegt, dass ich genau dagegen trete und sage, ja, warum sind wir denn hier? Wir wollen Ergebnisse haben und wir wollen nicht in dem gesetzten und aus meiner Sicht aber zu veränderbaren Rahmen nur agieren, sondern wirklich breiter denken. Und das ist, glaube ich, wirklich mit dem existierenden Personal nur schwer möglich.
Jürgen, das würde ich jetzt so gerne auch als Schlusswort nehmen, als Schlussgedanken, nämlich, dass dieser disruptive Prozess, den wir erleben, nicht nur Unternehmen trifft, sondern auch die Politik und die Bürokratie. Das heißt, wir brauchen Veränderungen auf allen Ebenen und, um das positive Narrativ nicht zu kurz kommen zu lassen, dann sind wir auch in der Lage, einen echten Sprung nach vorne zu machen, auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns Gast warst in unserem Podcast, Dr. Jürgen Michels. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie uns ein Feedback geben wollen, gerne direkt über LinkedIn an Heinrich Faske oder Klaus Voigt oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast@idg.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf den gängigen Plattformen abonnieren. Wir hören uns.